zum Glauben, Paulus zum Glauben gekommen, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, aber relativ schnell als eines seiner ersten Dokumente hat Paulus den Galaterbrief geschrieben. Heißt natürlich auch, zu dem Zeitpunkt muss es dann diese Gemeinde in Galatien schon gegeben haben. In den ersten Kapiteln, das hatte Flo so am ersten Tag gemacht, ging es auch viel um die Biografie und das Selbstverständnis und die Autorität von Paulus. Also er hat da nochmal viel von sich selber erzählt, wie er Jesus begegnet ist und kennengelernt hat, weil immer wieder bei Paulus ist es passiert, dass Menschen ihn in Frage gestellt haben und gesagt haben, hey, was macht dich denn besser wie andere? Oder warum hast du denn das Recht, uns zu sagen, wie wir unser Christsein leben wollen? Dann hat Paulus immer gesagt, gar nicht, aber weil. Und dann hat er eben das begründet, wie Jesus ihm begegnet ist und im Schriftverständnis als Pharisäer, wo er aufgewachsen ist, von Kind auf bei den Besten, bei Gamaliel und so gelernt, konnte ihm sowieso keiner was vormachen. Dann haben wir viel nachgedacht in den letzten zwei Tagen über das Verhältnis von Gesetz und Evangelium. Flo hat viel gesagt, das Gesetz wird von Paulus nicht einmal positiv belegt im Galaterbrief und da haben wir schon einiges drüber nachgedacht. Dann hat er Abraham viel angeführt als Vorbild, das führt Paulus ein Kapitel lang an. Abraham, der bereits im Alten Testament, also bevor Jesus gestorben ist, als gerecht erklärt wird, er wird als einziger im Alten Testament als Freund Gottes bezeichnet, kein anderer bekommt diesen Zuspruch, das gewesen zu sein, weil er aufgrund seines Glaubens gerechtfertigt wurde. Und das stellt eben hier Paulus dem Gesetz gegenüber. Und dann gestern, die Frucht des Geistes, war eine gute Frage dabei, ist es Frucht oder Früchte? Also wenn man es richtig übersetzt, ist es die Frucht des Geistes. Und dann kommt diese Aufzählung, die wir uns auch gestern angeschaut haben. Und so ein Stichwort, wo ich mir irgendwie notiert habe und bei mir hängen blieb, ist, wo der Flo ein paar Mal gesagt hat, war so eine Jesus-Hygiene, so gute Bedingungen zu schaffen, dass wir diese Früchte des Geistes auch bekommen können. Und heute ist so ein zweiter ethischer Teil, der ein bisschen an gestern anknüpft und nochmal zeigt, wie können wir das denn in der Gemeinde, wie können wir das als Geschwister untereinander leben, was Paulus jetzt hier viel theologisch ausgeführt hat in den letzten Kapiteln. Wir gehen mal rein, kann schon mal die Folien auflegen. Yes, genau. Ich habe euch noch mal was Kleines mitgebracht. Das hatte Flo schon angedeutet. Es ist gar nicht so einfach, immer zu sagen, was bedeutet denn in der Bibel dieser Vers, dieser Abschnitt, dieses Kapitel, dieses Buch konkret. Ich habe mir heute auch noch mal verschiedene Ausleger angeguckt und am Ende will ich euch auch noch mal kurz zusammenfassen, wie man denn diesen Galaterbrief anschauen könnte. Also wir hätten hier einen historischen Teil am Anfang, das ist eben das, wo Paulus, wie gesagt, noch mal von sich selber beschreibt, wie er zum Glauben gekommen ist, ist ein großer biografischer Anteil auch von ihm selber. Dann Kapitel 3 und 4, das ist Gesetz und Evangelium und das ist ein dogmatischer Teil, ein Dogma ist was Feststehendes, was Unverrückbares. Und das sehen wir schon, wie wichtig das Paulus ist, dass wir hier wirklich festhalten, am Gesetz ist nichts, was uns am Ende rettet. Und das stellt er als Dogma, als absolut hin, dass nur die Gnade, die Jesus uns durch seinen Tod und seine Auferstehung zuteilwerden lässt, uns letztlich vor Gott gerecht macht. Und da haben wir auch schon viel drüber nachgedacht. Das ist eine ganz wichtige Sache und bewusst hier auch dogmatisch benannt. Und dann gibt es einen ethischen Teil, Umgang, Konkretion, die Freiheit zum Gesetz oder zum Fleisch. Ne, das hatten wir. Also die Freiheit, die uns Jesus schenkt, wird gegenübergestellt mit dem Gesetz beziehungsweise mit dem Fleisch. Und heute knüpfen wir da nochmal dran an, geistliches Miteinander, wie machen wir das untereinander und dann gibt es auch noch ein Grüßle von Paulus zum Schluss. Ich habe euch nochmal so eine kleine Zusammenfassung mitgebracht, wie könnte man denn diesen Brief insgesamt deuten? Da habe ich mir verschiedene Zitate und so heute angeguckt, schau immer, was bleibt am Ende so als Fazit stehen. Kollege Luther hat auch schon Erwähnung gefunden in den letzten Tagen. Er sagt über diesen Brief, fand ich richtig spannend, über den Galaterbrief die Epistel. Die Epistel sind die neutestamentlichen Briefe, also man kann auch noch andere Epistel nennen, aber diese Epistel an die Galater ist meine Epistel, mit der ich mich verlobte. Sie ist meine Käthe von Bora. Also er vergleicht diesen Brief mit seiner Frau und mit der Schönheit und wie er seine Frau gemocht hat und sagt quasi, das ist mein Brief, mit dem Ding habe ich mich verlobt. Jetzt, warum fand ausgerechnet Luther, das hat der Flo auch schon gesagt, als großer Theologe, geschätzter Mann bei uns, der die Reformation herbeigeführt hat, eines der größten Ereignisse, die wir in der Weltgeschichte sogar übers Christentum hinaus haben, warum fand er diese Epistel, diesen Galaterbrief so besonders? Und da gibt es uns vielleicht dieses zweite Zitat aus einer neutestamentlichen Einführung, einen kleinen Hinweis, weil da heißt, die Bedeutung des verhältnismäßig kurzen Galaterbriefs übersteigt seinen Umfang, also die Kapitelanzahl, bei weitem, zumal viele Menschen dazu tendieren anzunehmen, dass ihre Erlösung durch eigenes Erbringen erreicht werde. Und das ist eigentlich eine richtig gute Zusammenfassung, weil das ist genau das, was für Luther damals an diesem Galaterbrief so wichtig geworden ist. Die Freiheit vom Gesetz, weil genau da ist er und die ganze Christenheit damals in der katholischen Kirche mehr oder minder auch bewusst in diesen Glauben reingeführt worden. Du brauchst die Kirche als Mittler, du brauchst die guten Werke, sonst kannst du nicht gerettet werden. Ja, und ihr kennt es, man hat ja sogar Ablassbriefe gekauft, um damals von den Heiligen, die Überschüsse an guten Werken hatten, quasi was abzukaufen, dass einem das auf sein eigenes Leben angerechnet wird und so die Jahre im Fegefeuer immer weiter verkürzt werden. Und mit dem Ding hat Luther radikal Schluss gemacht. Und das war eben auch eine seiner großen Entdeckungen hier im Galaterbrief und deshalb bezeichnet er es hier als seine Epistel und finde ich eigentlich auch eine richtig coole Zusammenfassung, die wir hier in der Einleitung haben. Okay, wir gehen mal rein. Hat irgendjemand diese Dokumentation gesehen in den letzten Wochen oder Monaten oder ist das irgendjemand ein Begriff? Ja, der Chris natürlich, der muss es vielleicht angucken, Tanja muss es auch angucken. Okay, zwei, drei, wenige haben es gesehen. Und zwar, ich sage kurz ein paar Sätze dazu, das war ein Doku in der ARD. Sowas hat richtig stark Schule letztes Jahr gemacht. Also wenn es eine Sache gibt, die uns Christen in Deutschland im letzten Jahr Aufmerksamkeit gebracht hat, dann ist die traurige Aufmerksamkeit, dass sehr viel, die Pietisten, Flo hat es schon erklärt so, die evangelikalen Christen und so weiter, oft alle in einen Topf geschmissen wurden und man dann letztlich gesagt hat, hey, die sind radikal, die sind extrem, die sind nicht gut. Auch hier so geschehen bei Die Hippen Missionare, ist eine Doku gewesen im Öffentlich-Rechtlichen über das Gebetshaus in Augsburg. Johannes Hartl sagt vielen von euch was, ist ja bei uns auch geschätzt und gerne gehört. Und da wird viel über, ich sage jetzt mal, die Hardcore-Christen so ein bisschen hergezogen. Da wird eine Praktikantin reingeschmissen, die hospitiert da eine Woche lang und dann findet sie ein paar Dinge und teilt dann dort in dieser Doku so ein paar negative Erfahrungen. Und das hat im letzten Jahr stark zugenommen, weil wir als Christen, vielleicht auch als Pietisten, die wir wirklich sagen, wir wollen Jesus nachfolgen und können deshalb über manche roten Linien auch nicht gehen. Wir sind nicht zum Großteil die gesellschaftsfähige, konforme Meinung. Und das könnt ihr euch schon mal hinter die Ohren schreiben, das wird die nächsten Jahre meiner Mutmaßung nach deutlich zunehmen, dass wir stärker in eine Ecke gestellt werden und gesagt wird, das geht eigentlich nicht, was oder wie ihr da denkt. Und jetzt kommt der Schmerzpunkt für uns. Ich habe mich auch zu Recht, finde ich, über diese Doku aufgeregt, viele andere auch, weil ich denke dann so, Mensch, ist doch undifferenziert, forsch doch mal gescheit nach und mit 10 Minuten recherchieren könnte man das ein oder andere rausfinden. Aber es geht uns doch manchmal, dachte ich, auch so. Ne? Wir regen uns ganz oft auch intern über andere Christen auf, weil ich meine, ich wüsste es besser wie andere oder ich mache es besser wie andere. Na? Ihr kennt diese bekannten Worte von Jesus, was siehst du aber? Den Splitter im Auge deines Bruders und nicht den Balken in deinem eigenen Auge. Und da mit diesem Umgang, weil Paulus das jetzt auch hier gleich stark machen wird im Galaterbrief, da wollen wir mal reingehen und ich möchte ja eigentlich darauf zu sprechen kommen, dass wir nicht nur gucken, wie gehen wir denn mit extern um, und ärgern wir uns darüber, sondern kriegen wir das denn erstmal selber hin. Ich glaube, wir sind als Christen an mancher Stelle auch untereinander sehr verstritten in Deutschland mit theologischen Lehrfragen, die jetzt Außenstehende überhaupt nicht jucken. Und wir könnten wesentlich mehr Power entfalten fürs Evangelium, dass Menschen zum Glauben kommen, wenn wir uns intern, ja, ich sag mal, besser vernetzen, uns nicht sofort das Bruder- oder Schwestersein absprechen würden, weil einer irgendwo eine andere Meinung hat oder so. Wenn wir das besser hinkriegen würden, dann hätten wir, glaube ich, auch eine größere missionarische Strahlkraft. Und da sagt uns Paulus heute einiges dazu. Okay, wir gehen mal rein, wenn ihr möchtet. Ihr könnt wieder mitlesen. Galater 6, wir lesen zunächst mal 1 bis 10. Brüder und Schwestern, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Damit möchte ich mal einsteigen und eine kleine Überleitung schaffen, weil das ist genau das, was Paulus hier sagt und was ich auch andeuten wollte mit den hippen Missionaren. Wir werfen uns manchmal vor, dass wir zu sehr in unserer eigenen Suppe schwimmen. Dem würde ich auch komplett zustimmen. So. Aber mir ist heute hier nochmal wichtig geworden, dass ich gedacht habe, ja, stimmt schon, nicht zu schön im Hauskreis und im Jugendkreis einrichten. Und dann ist es ein Störfaktor, wenn Leute von außen reinkommen, die wir eigentlich drin haben wollen. Ja, das stimmt und ist auch wichtig. Aber war für mich auch nochmal eine schöne Erkenntnis, das so zu lesen. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Und davon bin ich wirklich überzeugt, wenn wir das hinkriegen untereinander, dann hätte das auch eine stärkere Strahlkraft nach außen, beziehungsweise es hat auch so ein bisschen den Touch, wenn ihr es nicht mal untereinander hinkriegt, wie wollt ihr es denn dann außenstehende Menschen, die nicht so nah dran sind, die all dieses Wissen nicht haben und so weiter, wie wollt ihr es denn denen bringen und vorleben? Okay. Wir gehen mal ein bisschen hier chronologisch rein. Und zwar, ich habe es gerade schon gesagt, wie oft regen wir uns übereinander beziehungsweise meinen, wir wissen es selber besser oder können es besser machen. Und Paulus hat dieses Phänomen hier mit am Start und gebietet uns jetzt zur gegenseitigen Ermahnung, indem er sagt, Freunde, bleibt nicht einfach beim Goschen hier stehen. Und das ist uns was, das ist uns fremd und selten. Wir reden ja grundsätzlich gerne übereinander wie miteinander. Und doch wird es uns gut tun, wenn wir eben nicht beim Ärgern im Kopf oder emotional oder im Herz beim Gegenüber oder auch in Worten bei anderen stehen bleiben würden, sondern wenn wir das wirklich schaffen würden, andere darauf hinzuweisen, wie es hier sagt. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen, damit sind wir alle gemeint, nicht nur die Geistlichen der Kirche oder die angestellt sind, einen solchen im Geist der Sanftmut zurecht. Der Sanftmut zurecht. Ja. Und ich glaube, gerade das mit Sanftmut, das ist was, zugegebenermaßen auch bei mir selber, das fällt mir nicht immer leicht, weil man ärgert sich ja erstmal und meistens, wenn man dann einmal geschlafen hat, dann ist der Ärger schon nimmer so ganz so dramatisch, aber das wirklich in Sanftmut zu tun, aber es auch überhaupt mal grundsätzlich zu tun, das macht Paulus hier ganz stark. Und dann sagt er und führt es sogar noch konkreter aus, einer trage des anderen Lasten, Mehrzahl sogar hier, so werdet ihr das Gesetz Christi oder des Christus erfüllen. Jetzt spannende Beobachtung. Flo hat gesagt, die letzten Tage, das Gesetz wird hier nicht einmal positiv erwähnt in diesem ganzen Brief. Aber hier sehen wir was, das ist interessant, nämlich das Gesetz des Christus. Und das ist was, eigentlich zu Ende gedacht, eine positive Formulierung des Gesetzes, weil das Gesetz des Christus kann ja in dem Sinn nichts Schlechtes sein, ist auch ein bisschen ungewöhnlich und ist auch das einzige Mal, dass dieses Gesetz und Christus so in Zusammenhang in der ganzen paulinischen Briefliteratur verwendet wird. Und jetzt, wie kriegen wir das zusammen mit dem, dass es eigentlich doch immer negativ verwendet wird? Und jetzt macht Paulus hier was, das kennen wir in unserem Sprachgebrauch auch, es ist ironisch gemeint, weil eigentlich lässt sich's nicht zusammenbringen. Er drückt es ironisch aus, auch wenn es natürlich nichts Ironisches bedeutet und das machen wir im Deutschen auch manchmal. Und so, er sagt so nach dem Motto, ja, wenn er schon Gesetz braucht oder wollt, dann nehmt wenigstens das Gesetz von Christus, weil das ist was Gescheites mit Hand und Fuß. Und jetzt ist spannend, was ist dieses Gesetz? Jeder trage die Last des anderen, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Habt ihr noch die Bibelarbeit vor Augen, die da waren, wo der Flo gesagt hat, ich glaube, es war vorgestern die zweite, wo es um dieses Fluchthema ging. Verflucht ist, wer am Holze hängt, das da mit Jesus gemeint ist und es eine alttestamentliche Prophetie war. Da geht es ja um Jesus, der am Kreuz diesen Fluch des Gesetzes für uns Menschen auf sich nimmt. Er trägt also unsere Last am Kreuz, einer aber trage des anderen Lasten. Und das ist eine Anspielung hier auf diese Stelle. Da nimmt Paulus drauf Bezug und sagt, so wie Jesus das für uns getan hat, so ist auch unsere Aufgabe, das für uns und uns Geschwister oder Hausgenossen, wie er das nennt, gegenseitig zu tun und unsere Lasten zu tragen. Dieses Bild hat Paulus hier beim Schreiben vor Augen. Und jetzt ist es sehr spannend, dass es alles in diesem Kontext steht, hey, ich sehe bei dir irgendwie einen Fehler und den müsste man mal korrigieren aus meiner Sicht bei dir. Wie gehe ich jetzt mit diesem Fehlverhalten um? Weil ein Fehler sehen ist ja nicht gleich automatisch, ich trage jetzt die Last des anderen. Und ich finde das einen spannenden Twist, ne? Auch ein Fehler, der mir ein Dorn im Auge ist beim Gegenüber, kann ja für den anderen eine Last sein. Ich mache den manchmal darauf dann aufmerksam, aber oft prügelt man dann drauf, aber die andere Person hat ja eh schon ein schlechtes Gewissen. Also das ist nicht das, was mit Lastentragen hier gemeint ist. Das heißt, die Person soll nicht von mir jetzt aufgrund ihrer Fehler irgendwie verurteilt werden, aber wegschauen wäre auch nicht das Richtige, sondern sich genau den Menschen in unserem Umfeld wirklich hinzuwenden, das aufzuzeigen, aber dann auch zu sagen, hey, wie kriegen wir das irgendwie gemeinsam hin? Kann ich dich da dabei irgendwie unterstützen? Das wäre so Mittragen dieser Lasten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist natürlich auch relativ sensibel, weil das sind meistens die Themen, um die weiß man, aber man versteckt sie vor anderen, weil ich will ja nicht, dass die anderen Personen das sehen. Und meistens gibt es nur eine Handvoll Menschen, die das irgendwie ja, sehen oder denen diese Lasten, die wirklich großen und wichtigen, denen die vielleicht vor Augen oder auch zugänglich sind. Und ich weiß, dass es wahnsinnig schwer ist, aber ich glaube, es hilft uns auch manchmal vertrauten Menschen genau diese Lasten, die mich wirklich runterziehen, die mein Gewissen derartig belasten, dass ich denke, ich kann ja kaum zu Jesus gehören und so weiter, diese Lasten mit anderen Menschen zu teilen oder nahestehende Leute aktiv zu bitten und zu sagen, hey, zeig mir das und weist mich darauf hin, was du bei mir wahrnimmst. Und in meinem Fall, das ist wirklich nur meine Frau und vielleicht noch 2, 3 Leute in einem ganz inner Circle, die das irgendwie dürfen oder denen ich auch das Recht dazu einräume. Aber ich möchte euch mal auffordern, gib Menschen in deinem Umfeld das Recht, reinzureden und so eng mit ihnen unterwegs zu sein und dein Leben auch so vor ihnen zu öffnen, dass sie genau diese Dinge erkennen können. Und ich würde sogar sagen, fordere sie explizit dazu auf, ihnen zu sagen, was ihnen bei dir auffällt. Weil das hat bei mir bei Punkten, wo ich gedacht habe, das kriege ich nie los oder das wird nie besser oder ich kriege es nie in den Griff, das hat irgendwann zu echter Freiheit geführt. Und ich sag mal, die Liste an Lasten, die ich bei mir selber sehe und wo andere manchmal mittragen müssen, die ist noch lang. Aber wenn ich solche Leute habe, dann kann ich immer mal wieder so einen Punkt streichen. Und wenn ich keine habe, ist es wahnsinnig schwierig, weil dann bin ich halt auch allein in diesen Kämpfen. Und zu wissen, es gibt Leute, die tragen mit, die glauben mit, die beten mit, die kämpfen mit, die fragen nach, das ist so wertvoll. Ich habe, manche wissen das, habe es auch schon auf dem TMT dieses Jahr erzählt, ich habe euch mal mein TMT-Bändle mitgebracht, von 2010. Das hängt an meinem Schreibtisch. Ich sehe das jeden Tag, weil das war vielleicht die größte Last, von der ich frei werden durfte. Ich habe eigentlich mein Leben lang in meiner Teenie-Zeit ein Doppelleben geführt. Das Thema hier damals war Jein und das war genau so, wie mein Leben damals ausgesehen hat. Ja und Nein. Ich bin immer zweigleisig unterwegs gewesen. Und damals gab es Leute, die haben das gewusst. Weil über die Christen habe ich immer geschumpfen, wenn ich woanders unterwegs war, in der Schule zum Beispiel. Und im Teenkreis habe ich immer brav die richtigen Antworten gesagt, habe es aber nicht wirklich geglaubt oder gefühlt. Und damals auf dem TMT 2010 war zum einen das großes Thema vor 16 Jahren und auch damals waren Menschen in meinem Zelt, mit denen ich dort sein durfte, die haben das bei mir angesprochen. Die haben gesagt, wir sehen die Last, aber wir wollen dir auch klar sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Und ich weiß noch, ich habe damals geweint nachts in dem Zelt, weil das war für mich fast neu. Das war zum ersten Mal, dass sich Leute richtig für mich interessiert haben, aber nicht nur verurteilend waren, sondern wirklich gesagt haben, hey, wir wollen dir helfen, ganz auf die Jesus-Schiene zu kommen. So. Und das haben die über mehrere Wochen und Monate mitgetragen, immer wieder nachgefragt. Und das ist mir so ein Bild geworden für Lasten tragen. Und ich behaupte, also ich weiß nicht, will Gott auch nicht klein machen in seine Möglichkeiten, aber ohne diese Menschen damals, keine Ahnung, ob ich heute hier stehen würde, die das so gepusht und da haben und mit mir damals einen Weg gegangen sind. Und das ist gemeint mit einer Trage des anderen Last. Dann werden wir das Gesetz Christi erfüllen. Dann möchte ich noch auf einen anderen Vers gehen hier. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Werke, Gesetzlichkeit versus Freiheit in Christus. Aber ich habe mir so die Frage gestellt, wie kann ich denn mein eigenes Werk überprüfen? Wie kann ich denn gucken, bin ich noch on track so? Jetzt haben mir Leute geholfen, jetzt bin ich auf der Jesus-Schiene unterwegs. Und ich habe euch da mal 2 Fragen und noch eine Sache auch aus diesem Text raus mitgebracht. Stellt euch immer wieder die Frage, wem will ich Ehre machen oder wem will ich eigentlich gefallen? Ist vielleicht ein bisschen einfacher. Will ich Gott gefallen und Ehre machen oder Menschen? Und ich sage das immer wieder, weil das gerade so eine Sache bei mir ist oder das verfängt sich bei mir auch gerade stark, wie oft wir so eine große Menschenfurcht haben, dass wir lieber Menschen gefallen wollen als Gott. Obwohl wir in der Theorie wissen, ja, am Schluss werden nicht Menschen dastehen und werden Haken oder X hinmachen, sondern es wird Gott dastehen und vor ihm müssen wir Rechenschaft ablegen. Und vor ihm müssen wir uns verantworten, in Ewigkeit quasi, ja, über dieses Leben hinaus. Und obwohl wir das wissen, frage ich mich immer wieder, warum habe ich so große Furcht vor Menschen oder will immer nur Menschen gefallen? Das ist so eine Sache, wo ich das immer wieder prüfen kann, mein eigenes Werk, mein Leben als Mensch, wem möchte ich Ehre machen oder gefallen? Es ist Teil und Ziel unseres Lebens, dass wir als Geschöpfe Gott, den Schöpfer, ehren. ist einer der Punkte, warum Gott uns gemacht hat. Ja, als Ebenbild, als Beziehungswesen, aber auch, dass wir als Geschöpfe den Schöpfer anerkennen und ehren durch unser Leben. Und deshalb ist es immer wieder eine gute Grundfrage, auch tagtäglich oder als Jugendarbeit oder als Gruppe oder als Familie, aber vor allem ihr selber, wirklich immer wieder, wie kann ich Gott Ehre machen und was macht ihm in dieser Situation in meinem Leben Ehre? Ein Hinweis noch aus diesem Text. Geht immer wieder aus hier, der Kollege. Kannst du mal einen zweiten Klicker bitte, machen wir es so. Und zwar Vers 8, da kommt es auch nochmal schön raus. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das ist eigentlich sogar ein guter Zusammenfassungsvers im letzten Kapitel für diesen gesamten Brief. Wer Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und es wirft letztlich die Frage auf, wenn man es mal ganz runterpinnt, worauf setze ich in meinem Leben? Und dann immer wieder zu fragen, bin ich gerade eher auf der Gesetzes-, auf der Fleischseite oder auf der Geistseite und nur die Geistseite. Das hatten wir jetzt ganz klar die letzten Tage hier im Galaterbrief. Nur die Geistseite ist die, die zum Leben beziehungsweise zum ewigen Leben führt. Und deshalb finde ich es auch gut, da immer wieder so ein kleines Barometer anzumachen und zu gucken, wenn ich auf mein Leben schaue, auf welcher Seite bin ich gerade und wie muss ich vielleicht auch die Weichen wieder richtig stellen. Okay, eine Kleinigkeit noch, die fand ich auch noch ganz nett, möchte ich euch noch zeigen. Hier Vers 6 ist mir noch nie davor aufgefallen. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterwiesenen an allen Gütern Anteil. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich habe vor 2 Wochen gedacht, das bringe ich euch jetzt geschwind mit, habe ich ein Bild von meiner Frau gekriegt. Das ist das WhatsApp-Bild, wo ich gekriegt habe. Da war ich auf einer Freizeit und dann war die Schokoladetafel bei uns im Briefkasten und da stand drauf, Eisen und Galater 6, Vers 6 und das war genau dieser Vers, den wir gerade gelesen haben und ich habe mich voll geehrt gefühlt, wenn Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil, eine Tafel Schokolade, ja. Ich habe mich richtig gefreut, offensichtlich hat irgendjemand eine Unterweisung gut getan, dass ich so eine dicke Tafel Schokolade gekriegt habe, aber ich dachte, das fand ich cool in dem Zusammenhang, dass jetzt das heute nochmal vorkam, weil ich musste erst mal den Vers musste ich auch mal kurz im Handy eingeben, in der App, weil ich gar nicht wusste, okay, was steht denn da? Und ich dachte, oh, Dankeschön, liebe Person XY. Ich weiß nicht, von wem das gewesen ist. Okay, wir gehen noch in den zweiten Teil. Seht, mit was für großen Buchstaben ich euch mit eigener Hand geschrieben habe. So viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie, die beschnitten sind, befolgen selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch unbeschnitten sein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. In Zukunft mache ich mir keine Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Das ist der Briefschluss. Wir erfahren hier eine schöne Sache in Vers 11. Wenn ihr das nochmal anguckt, bekommen wir einen Hinweis. Nämlich, Paulus schreibt hier, seht, mit was für großen Buchstaben ich euch mit eigener Hand geschrieben habe. Also er schreibt nochmal hier fette Buchstaben, um zu zeigen, hey, ich fasse nochmal zusammen. Das ist nochmal wichtig hier am Ende. Und es gibt uns auch einen Hinweis darauf, dass er zumindest diesen Briefschluss selber mit seiner eigenen Hand geschrieben hat. Das ist nämlich nicht immer so gewesen. Also ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist oder ob ihr das schon mal gehört habt. Es gab zur Zeit des Neuen Testaments viele Schreiber, die haben dann oft für Menschen wie Paulus Dinge verfasst und aufgeschrieben und die haben quasi diktiert oder gesagt, was geschrieben werden soll. Und die Schreiber haben das dann nochmal sauber gemacht oder grammatikalisch verbessert oder so weiter und die Gedanken zu Papier gebracht. Wissen wir auch, dass Paulus das zum Beispiel beim Römerbrief, beim ersten Korintherbrief, beim Kolosserbrief so gemacht hat und er nur den Briefschluss selber geschrieben hat. Hier könnte das ein Hinweis darauf sein, dass es auch so ist, ist aber unsicher, ob er damit jetzt nur explizit den Schluss meint oder ob er den ganzen Brief selber handschriftlich geschrieben hat. Er spricht hier nochmal in diesem ersten Teil vom Rühmen des Kreuzes, das er tut und er will damit sagen, dass er sich nicht rühmt um seiner Frömmigkeit willen, sondern um Christi willen, sagt er hier. Wir fassen jetzt dieses ganze Thema Beschneidung nicht nochmal groß auf, sondern machen das ein bisschen, gehen wir schnell drüber. Aber im Kreuz rühmen, das will ich nochmal sagen, das ist nochmal wichtig, das ist für damals eine absolut schockierende Botschaft. Sich des Kreuzes zu rühmen. Für uns heute ist das normal, weil das Kreuz ja was Gutes ist. Steht in jeder von unseren Gemeindehäusern, hängt in jeder Kirche, sogar über Denominationen, auch im Orthodoxen, im Katholischen und so weiter, überall ist ein Kreuz am Start. Also für uns ist das was Gutes, aber damals war das krank eigentlich, was er da geschrieben hat, weil das Kreuz war damals nichts Positives. Es war ein Mahnmal des Todes, vor dem alle Leute Angst hatten. Es war die grausamste Methode der damaligen Todesstrafe in der Antike, zu der Zeit, in der Paulus eben gelebt hat. Das wäre ungefähr so, was er hier schreibt, Vers 14, wie wenn wir sagen würden, ich rühme mich des elektrischen Stuhls oder des Stricks oder sowas. Also heute, es gibt noch die Todesstrafe in manchen Ländern, es werden noch in manchen Ländern Menschen gehängt oder elektrischer Stuhl oder so, ja, ihr kennt das aus Filmen, aber das ist jetzt nichts Positives, wo ich sage, ach cool, dafür rühme ich mich jetzt mit meinem Leben. Aber genau das macht Paulus hier und jetzt kommt, und das ist das Krasse, warum man das machen kann, und zwar, Paulus sagt, mal schön gucken, wie ich mir das hier notiert habe. Paulus meint damit, dass so alles gestorben ist in seinem Leben, was ihm irgendwie mal wichtig gewesen ist oder mal wichtig sein könnte. All das zählt jetzt nicht mehr. Es zählt nur noch das Kreuz und ist mit Jesus quasi gestorben. Er rühmt sich des Kreuzes, wovor alle Angst haben, weil Jesus da die ganze Schuld von ihm und von der ganzen Welt auf sich genommen hat. Und deshalb kann er sagen, ich rühme mich mit dem, wovor alle anderen Angst haben. Und das finde ich richtig krass, zum einen diesen Gedankengang, aber auch diese Frage an euch, hey, können wir das auch sagen? Weil das sind absolut extreme aber auch sehr ehrliche Worte aus seinem Herzen. Können wir das auch sagen, dass Jesus uns so genug ist, dass alles in unserem Leben gestorben ist, was wir uns in dieser Welt wünschen, weil Jesus so groß wird in meinem Leben oder in Paulus' Leben geworden ist. Und da spürt man nochmal diese Tiefe seines Glaubens, diese Ernsthaftigkeit in seinem Herzen. Er zeigt es ja auch der Gemeinde als vorbildliches christliches Leben auf und sagt, mir ist alles gestorben an diesem Kreuz, was mir in dieser Welt wichtig ist. Und ich muss vorher nochmal dran denken, so beim Singen, ne, ihr kennt diese bekannten Lieder, wo es mir manchmal runterläuft, wie ein Schauer über den Rücken, wo ich denke, ich kann das eigentlich kaum guten Gewissens singen, vor allem so Blessed Be Your Name als populäres Beispiel, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Da sage ich manchmal, Jesus, ich wünsche mir, dass das so ist in meinem Leben, aber ich sage das eher als Gebet, weil ich weiß nicht, ob ich das wirklich hinbekomme. Und zu wissen, es hängt nicht an mir, sondern es hängt einzig und allein an der Vergebung von Jesus. Und auch wenn mir das nicht gelingt, sieht Jesus, wenn er meine Schuld ansieht, kein bisschen Schuld, sondern er sieht nur Christus in mir. Und deswegen nochmal zum Schluss auch dieses Briefes und dieses Kapitels so mitgeben und will euch das nochmal ganz konkret sagen und auch zusprechen. Wir müssen nichts tun und leisten, um gerettet zu werden. Und vielleicht noch wichtiger, wir können auch nichts dazu tun. Weil wenn wir was dazu tun könnten, würden wir das verkacken, was wir dazu tun könnten oder müssten. Ja, deshalb ist es so entscheidend, es wirklich zu wissen, Jesus sieht nicht dich in deiner Sünde, sondern er sieht Christus in dir, der Heilige Geist, der in dir lebt. Und deshalb das als Gebet sagen zu können, also das ist für mich wirklich was, wo ein Leben lang wahrscheinlich Thema bleiben wird, aber wo ich vorher auch beim Vorbereiten echt nochmal da gesessen sind, gebetet habe und gesagt habe, Jesus, wenn ich das eines Tages wirklich sagen kann, ich rühme mich so des Kreuzes, wie Paulus das hier gesagt hat, vor dem alle Todesangst hatten damals und alles, was mir eigentlich lieb und teuer ist in dieser Welt und an weltlichen Dingen, die kreuzige ich mit da dran, das ist schon eine enorm krasse Aussage, die er hier trifft. Und ich habe nochmal so überlegt, wie können wir das greifbar machen, was wir jetzt die letzten Tage so Gutes gehört haben. Und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe euch zu jedem Thema, das wir so hatten, zumindest von den Überthemen, ein Bild und ein kleines Gebet mitgebracht. Und wir werden das jetzt zum Abschluss so machen, dass ich euch das gleich kurz vorstellen werde. Und dann werden wir kurz ein Lied hören. Und da habt ihr einfach kurz Zeit für euch, in die Stille zu gehen und vielleicht euch eins dieser Gebete einfach zu eigen zu machen, wo ihr sagt, oh, das ist vielleicht gerade mein Thema. Oder da ist bei mir in den letzten Tagen am stärksten was aufgebrochen bei diesem Stichwort, wo ich einfach das nochmal vertiefen will, mir jetzt kurz Zeit dafür nehmen will, während dem Lied das mit Jesus zu besprechen oder vielleicht auch dieses Gebet kurz abzufotografieren und zu sagen, das könnte auch die nächsten Tage oder Wochen noch Teil meiner stillen Zeit oder meines Alltags sein. Okay, das Erste, nochmal hier die Apostolizität von Paulus oder sein Selbstverständnis, wenn man es ein bisschen einfacher ausdrückt. Paulus als Apostel hat hier seine Biografie dargelegt im ersten Kapitel. Er hat uns erzählt von dieser neu gewonnenen Freiheit in Christus nach seiner Bekehrung, die er vor Damaskus hier erlebt hat, wo Jesus ihm leibhaftig begegnet ist, aber auch von seiner Tradition als Pharisäer und von dem, wie gut er das Gesetz und das Alte Testament kennt, haben wir gelesen. Und seine Dekonstruktion, so hat der Floß ja beschrieben, ist ein mahnendes Beispiel, wie wir auch mit Zweifeln und Schwierigkeit umgehen dürfen und sollten. Vielleicht ist das gerade für dich ein Thema. Dann hatten wir Gesetz und Evangelium als großes Stichwort. Paulus sagt, es gibt nur das Evangelium und wir können es nicht mit dem Gesetz zusammenbringen oder vereinbaren. Wir können nur durch das Evangelium, durch den Glauben an Jesus gerettet werden. Dazu führt er Abraham auf und wir müssen im Vertrauen auf Gott leben und es loslassen, dass es an unseren Werken oder sprich am Gesetz hängt. Dann die Freiheit, befreit in Christus durch das, was er getan hat. Wir hatten da dieses Bild von nicht mehr Sklave, sondern Freier, nicht mehr Sklave, sondern Erbe. Wir sind sogar Erben des Reiches Gottes. Wir dürfen Kinder Gottes uns nennen, wir dürfen Abba, das ist eigentlich das hebräische Wort, nicht nur für Vater, sondern für Papa, was noch persönlicher ist, sagen. Und wir dürfen wissen, Gott erhört Gebet, er lebt, der Heilige Geist lebt in uns und das macht uns frei. Und Jesus ist gekommen, um uns in Freiheit zu führen und nicht zu binden. Und vielleicht ist dieses Erbe des Reiches zu wissen, hey, mir gehört es, ich darf Anteil daran haben, weil Jesus mich beschenkt mit diesem ewigen Sieg. Vielleicht war das auch ein Thema bei dir gewesen. Und zu guter Letzt, die gute Avocado, die Früchte des Geistes, da hatten wir es gestern davon, wir müssen immer wieder so diese Bedingungen schaffen in unserem Leben, in unserem Glaubensalltag, dass wir wirklich ja, Frucht bringen können, dass unser Leben, unser Christsein wirklich Frucht bringen kann. Ihr könnt da nochmal reinhören, wenn ihr wollt, was der Flo da gestern dazu gesagt hat. Und da war hier dieses große Stichwort dazu, eben diese Jesus-Hygiene. Und jetzt so als kleine Zusammenfassung, habt ihr hier nochmal die Gebete und habt jetzt einfach 3-4 Minuten Zeit. Wir werden ein bisschen Musik anmachen, kurze Zeit der Stille. Ihr könnt nochmal über diese Gebete drüber lesen, könnt sie euch gern zu eigen machen und könnt vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, wo ist gerade bei mir da einfach ein Thema. Und vielleicht könnt ihr das auch mit durch diese Gebete verarbeiten und für euch mitnehmen. Danach singen wir noch ein Lied.
Letzte Abende auch. Habt ihr auch jetzt wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Da seht ihr gleich wieder den Slido-Link eingeblendet.